Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Mittlerweile sind wir im 16. Kapitel des Lukas-Evangeliums angekommen. Mit dem letzten Abschnitt dieses Kapitels, ab Vers 19, beginnt diese Sendung. Dabei handelt es sich um die Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Diese Geschichte ist in keinem der anderen Evangelien zu finden und gehört wohl, neben dem Gleichnis vom verlorenen Sohn und der besonders ausführlichen Geburtsgeschichte Jesu, zu den bekanntesten Markenzeichen des Lukas-Evangeliums. Die Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Schon wenn man sie ankündigt, kommt man ins Grübeln. Denn es ist nicht ganz klar, ob es sich dabei um ein Gleichnis, eine Beispielgeschichte oder einen Tatsachenbericht handelt. Ein Gleichnis ist dann am einfachsten zu erkennen, wenn es da zum Beispiel heißt, das Reich Gottes gleicht einem Senfkorn oder gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter einen halben Zentner Mehl mengte. Bei vielen anderen Gleichnissen der Bibel wird zwar nicht ausdrücklich gesagt, dass das eine mit dem anderen verglichen wird, aber es wird aus dem Zusammenhang klar. Denken wir nur an das Gleichnis vom verlorenen Sohn, der von seinem Vater sehnsüchtig zurückerwartet wird. Selbstverständlich ist mit dem Vater niemand anderes als Gott gemeint. Bei der Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus fehlen eindeutige Hinweise darauf, ob diese beiden Personen bildhaft zu verstehen sind. Die Schilderung, dass der eine in der Hölle landet und den anderen von dort aus beobachtet, ist für viele Theologen ein Indiz dafür, dass es sich um ein Gleichnis bzw. um eine gleichnishafte Erzählung handeln muss. Dagegen spricht jedoch, dass hier eine Person, nämlich der arme Lazarus, ganz konkret mit Namen genannt wird. Ich meine deshalb, dass wir mit der Möglichkeit rechnen sollten, dass Jesus von einer realen Begebenheit berichtet. Wenn es so sein sollte, gewährt er uns damit einen Einblick in eine Wirklichkeit, die uns, solange wir leben, verschlossen bleibt. Bevor wir uns dem Bibeltext zuwenden, noch ein kurzer Hinweis. Im Johannesevangelium Kapitel 11 wird davon berichtet, wie Jesus einen Mann namens Lazarus vom Tode auferweckt. Er wohnt in Bethanien in der Nähe von Jerusalem und ist der Bruder von Martha und Maria. Dieser Lazarus hat mit dem armen Lazarus in der folgenden Geschichte nichts zu tun. Es handelt sich lediglich um eine Namensgleichheit. Hören Sie nun also aus dem Lukasevangelium Kapitel 16, die Verse 19 bis 22. Jesus erzählt: Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür, voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen mit dem, was von des reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Diese Geschichte handelt also von zwei Männern, die sich in zweifacher Hinsicht unterscheiden. Der eine ist reich, der andere arm. Der Reiche lebt gottlos und stirbt gottlos. Der Arme dagegen setzt trotz seiner Armut sein Vertrauen auf Gott und wird, wie es im Bibeltext heißt, von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Lassen Sie mich zunächst noch einmal feststellen, Jesus verlässt hier mit seiner Erzählung den Bereich der natürlichen Welt, den wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können, und wechselt wie selbstverständlich in eine Welt, die genauso real ist, von der wir als lebende Menschen aber normalerweise nichts mitbekommen. Die eben vorgelesenen Verse weisen sehr drastisch auf die sozialen Unterschiede zwischen dem reichen Mann und dem armen Lazarus hin. Lazarus fehlte es wirklich an allem. Er hatte nicht einmal genügend zu essen, sondern, so wörtlich, begehrte, sich zu sättigen mit dem, was von des Reichen Tisch fiel. Das heißt vermutlich, er bettelte um die Abfälle aus der Küche. Auch den gesundheitlichen Zustand des Lazarus kann man nur als jämmerlich bezeichnen. Sein Körper war über und über mit Geschwüren bedeckt. Hunde gesellten sich zu ihm und leckten ihm die Wunden. Ich vermute mal, wenn ich damals schon gelebt und Lazarus in seiner zerschlissenen Kleidung irgendwo an einer Ecke sitzen gesehen hätte, ich wäre niemals auf die Idee gekommen, dass ausgerechnet er an Gott glaubte. Ja, wie kann ein Mensch, dem es so dreckig geht, überhaupt an Gott glauben? Lazarus war so arm, dass er nach seinem Tod offenbar nicht einmal ordentlich bestattet wurde. Das kann man aus Vers 22 schließen. Von dem Reichen heißt es dort ausdrücklich, dass er starb und ein Begräbnis bekam. Bei Lazarus schien das nicht so gewesen zu sein. Wenn man den Bibeltext liest, bekommt man den Eindruck, als ob er direkt nach der Pforte des Todes von den Engeln in Empfang genommen und zu Abraham, dem Vorfahren der Israeliten, gebracht wurde. Die Formulierung Abrahams Schoß erinnert mich an einen Großvater, der stolz seine Enkelkinder in Empfang nimmt, sie liebevoll umarmt und sich die Jüngsten auf den Schoß setzt. Auf jeden Fall kann man allein aus diesem kurzen Abschnitt des Lukas-Evangeliums schlussfolgern, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und dass Menschen, die auf Gott vertraut haben, sich eines Tages wiedersehen werden. Hier ist Abraham sozusagen der Sammelpunkt, an dem sich seine Nachkommen treffen. Doch zurück zu der Frage, wie das Begräbnis des armen Lazarus ausgesehen haben mag. Nun, wahrscheinlich gab es keines. Es gibt Vermutungen, dass eine Schlucht südlich von Jerusalem zeitweise als eine Art Müllkippe diente und dass dort auch die Leichname mittelloser Personen verbrannt wurden. Die Schlucht wurde das Tal von Gehenna oder Hinnomtal genannt. Der reiche Mann dagegen bekam ein schönes Begräbnis und wurde bei der Trauerfeier vermutlich in den Himmel gelobt. Aber wie wir aus dem Bibeltext erfahren, nützte ihm das gar nichts. In Vers 23 wird berichtet, als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Dieser Vers enthält zwei wichtige Informationen. Erstens, für die Verlorenen gibt es einen Ort der Qual. Und zweitens, die Menschen behalten auch nach dem Tod ihre Identität. Der reiche Mann, von dem hier gesagt wird, dass er in der Hölle landete, erkannte den armen Lazarus wieder. Ob der Begriff Hölle an dieser Stelle wirklich angebracht ist, scheint mir übrigens sehr fraglich. Andere Bibelübersetzungen sprechen von Totenwelt, Totenreich, Unterwelt oder Hades. Mit diesen Begriffen soll das Wort Hölle nicht etwa entkräftet oder durch eine neumodische Bezeichnung ersetzt werden, sondern die Aussagen der Bibel selbst legen nahe, dass sich der reiche Mann, von dem das Lukas-Evangelium hier berichtet, in einem Reich befunden hat, den man nicht mit der Hölle gleichsetzen darf. Der Grund dafür ist einfach. Eine ganze Reihe von Bibelversen deuten darauf hin, dass die eigentliche Hölle, salopp ausgedrückt, noch nicht in Betrieb ist, sondern erst in Zukunft eine Rolle spielen wird. In Offenbarung 20, Vers 10 ist zum Beispiel davon die Rede, dass der Antichrist und die falschen Propheten als Erste dort landen werden. Ich lese nun weiter aus Lukas 16, ab Vers 24. Und er, der ehemals reiche Mann, rief, »Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen.« Abraham aber sprach, »Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet, und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann, und auch niemand von dort zu uns herüber.« Wenn wir danach fragen, was mit einem Menschen nach seinem Tod geschieht, dann müssen wir auf jeden Fall in Betracht ziehen, dass wir, im Gegensatz zu Lazarus, in der Zeit nach dem Tod und der Auferstehung Jesu Christi leben. Den menschlichen Körper kann man mit einem Haus vergleichen, in dem der Mensch wohnt, solange er auf dieser Erde lebt. Nach dem Tod verlässt er seinen Körper. Der Körper wird begraben und zerfällt mit der Zeit oder wird zu Asche verbrannt. Die Seele eines Menschen, der auf Jesus Christus vertraut hat, geht jedoch direkt zu ihm. Deshalb kann Paulus zum Beispiel im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Folgendes sagen: Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Ein Mensch dagegen, der in seinem irdischen Leben nicht auf Jesus vertraut hat und die Vergebung der Sünden nicht angenommen hat, kommt zunächst in diesen besonderen Bereich, der in der Lutherbibel zwar als Hölle bezeichnet wird, aber wohl besser als Totenreich bezeichnet werden sollte. Erst später erwartet diesen Menschen das Gericht Gottes. So jedenfalls meine Schlussfolgerung aus den verschiedenen Stellen im Neuen Testament, die darauf Bezug nehmen. Zurück zu unserem Bibeltext. Abraham hat dem ehemals reichen Mann, der nun ganz arm dran ist, erklärt, dass Lazarus ihm nicht helfen kann. Es besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, heißt es in Vers 26, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Und nun weiter ab Vers 27. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach: Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm: Hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Ganz am Anfang der Sendung habe ich darauf hingewiesen, dass es schwerfällt zu entscheiden, ob es sich bei dieser Geschichte um ein Gleichnis, um eine Beispielgeschichte oder um einen Tatsachenbericht handelt. Wie es auch sei, die zuletzt gelesenen Verse enthalten eine wichtige Botschaft an alle Menschen, die hier und heute noch unter den Lebenden wandeln. Auch wenn Gott normalerweise keine Menschen zurück auf die Welt lässt, damit sie ihre Lieben warnen können, so hat er doch Mose und die Propheten geschickt, um die Menschen zur Zeit des Alten Testaments über den Willen Gottes zu unterrichten. Und wir heute haben zusätzlich die Botschaft des Neuen Testaments. Und die bezeugt nicht nur, dass es ein Leben nach dem Tode gibt, sondern dass jeder, der sein Leben Jesus Christus anvertraut hat, ewiges Leben geschenkt bekommt. Im Johannesevangelium Kapitel 3 heißt es: Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Wir kommen nun zu Kapitel 17. Es beginnt mit einer Mahnung Jesu, andere Menschen nicht zur Sünde zu verführen. Ich lese die Verse 1 und 2. Er sprach aber zu seinen Jüngern: Es ist unmöglich, dass keine Verführungen kommen, aber weh dem, durch den sie kommen. Es wäre besser für ihn, dass man einen Mühlstein an seinen Hals hängte und würfe ihn ins Meer, als dass er einen dieser Kleinen zum Abfall verführt. Mit den Kleinen sind nicht unbedingt Kinder gemeint, sondern möglicherweise Menschen mit einem kindlichen Glauben. Wie es auch sei, diese beiden Verse lassen mich zunächst einmal an geschäftstüchtige Leute denken, die Jugendliche, ja fast noch Kinder, dazu verführen, irgendwelche Drogen auszuprobieren. Was sie tun, ist besonders niederträchtig, weil sie wissen, dass Kinder und Jugendliche in ihrem Charakter oft noch nicht so gefestigt sind, um bestimmten Versuchungen widerstehen zu können. Aber nüchtern betrachtet, um sie zu verführen, braucht es nicht einmal süchtig machende Drogen. Ich stelle mir vor, wie jemand eines Tages in der Hölle landet und dort seinem eigenen Sohn oder seiner eigenen Tochter begegnet und dann zu hören bekommt: Vater, ich bin hier, weil ich so gelebt habe wie du. Andere Menschen nicht in Versuchung zu bringen, sie nicht zu verführen, für mich ist das ein wichtiges Gebetsanliegen, das leider allzu oft in Vergessenheit gerät. Ich lese weiter ab Vers 3. Jesus spricht zu seinen Jüngern, hütet euch. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht, und wenn er es bereut, vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag an dir sündigen würde und siebenmal wieder zu dir käme und spräche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Und die Apostel sprachen zu dem Herrn, stärke uns den Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben hättet, so groß wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus und versetz dich ins Meer. Und er würde euch gehorchen. Jesus fordert seine Jünger auf, nicht müde zu werden, anderen zu vergeben. Das bedeutet nicht, dass sie sich widerspruchslos alles gefallen lassen sollen. Wenn ihnen Unrecht getan wird, so handelt es sich um sündiges Verhalten, für das der andere, Vers 3, zurechtgewiesen werden soll. Aber selbst wenn der andere immer und immer wieder dieselbe Sünde begeht, solange er aufrichtig bereut, soll ihm Vergebung gewährt werden. So wie auch Jesus jedem reuigen Sünder vergibt. Auch die folgenden Verse enthalten eine Mahnung, die so streng formuliert ist, dass man sich als Bibelleser und Christ fast schon ein wenig vor den Kopf gestoßen fühlt. Doch ich denke, dass die harte Ausdrucksweise in erster Linie ein Hinweis darauf ist, wie wichtig diese Sache ist, und darauf, dass Jesus von seinen Jüngern Gehorsam erwartet. Ich lese die Verse 7 bis 10. Jesus sagt, wer unter euch hat einen Knecht, der pflügt oder das Vieh weidet, und sagt ihm, wenn der vom Feld heimkommt, komm gleich her und setz dich zu Tisch? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendessen, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, danach sollst auch du essen und trinken? Dankt er etwa dem Knecht, dass er getan hat, was befohlen war? So auch ihr. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Was könnten diese Verse für Christen von heute bedeuten? Nun, viele glauben ja, oder hoffen es zumindest heimlich in ihrem Herzen, dass Gott ihnen eines Tages auf die Schulter klopfen und sie dafür loben wird, dass sie sich weitgehend an die 10 Gebote gehalten haben. Gott und den Nächsten lieben wie sich selbst, das war für sie stets der Maßstab. Doch ich fürchte, dass es dieses Schulterklopfen nicht geben wird. Denn erstens ist niemand wirklich in der Lage dazu, die 10 Gebote zu halten. Und zweitens, selbst wenn es dem Betreffenden gelingen würde, so würde er damit doch nur seine Pflicht erfüllen. Wenn wir beherzigen, was Jesus über den Dienst für Gott sagt, dann werden wir davor bewahrt, uns selbst zu überschätzen. Dass wir von Gott angenommen sind, hat nichts mit unserer Leistung zu tun, sondern beruht auf seiner Gnade. Der nächste Abschnitt in Kapitel 17 handelt von den 10 Aussätzigen, die von Jesus geheilt werden. Wieder einmal eine Geschichte, die nur im Lukasevangelium und in keinem anderen Evangelium zu finden ist und die dennoch fast jeder schon mal gehört hat, der früher regelmäßig in den Kindergottesdienst gegangen ist. In den Versen 11 bis 19 wird berichtet, und es begab sich, als Jesus nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer. Die standen von ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Soweit die Verse 11 bis 19. Jesus heilte 10 Aussätzige, und nur einer von ihnen, ein Samariter, kam noch einmal zurück, um Jesus für das, was er getan hatte, zu danken. Daraufhin tat Jesus noch etwas für ihn. Er vergab ihm seine Sünden. Die Dankbarkeit des Samariters führte also dazu, dass er noch viel mehr Segen erfuhr. Dank ist so ziemlich das Einzige, was wir Gott geben können. Deshalb sollten wir mit unserem Dank Gott gegenüber wirklich nicht geizen. Die nächsten Verse handeln vom Reich Gottes. Erinnern wir uns daran, dass Johannes der Täufer und nach ihm auch Jesus öffentlich gepredigt hatten, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Wer weiß, wie viele ihrer Zuhörer damals dachten, dass sich in absehbarer Zeit die irdischen Verhältnisse ändern und verbessern würden. Ab Vers 20 wird nun berichtet, als Jesus aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man's beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, siehe, hier ist es oder da ist es. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Mit diesem letzten Satz, das Reich Gottes ist mitten unter euch, ist nicht gemeint, das Reich Gottes wird schon bald alle weltlichen Reiche dieser Welt ablösen. Und es ist auch nicht gemeint, das Reich Gottes ist in euren Herzen. Denn Jesus spricht zu den Pharisäern, die sich zwar in der Heiligen Schrift gut auskannten, die aber Jesus als Messias und als König des Reiches Gottes trotzdem abgelehnt hatten. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Dieser Satz bedeutet im Grunde, macht doch die Augen auf. Ich bin zu euch gekommen, um das Reich Gottes aufzurichten. Aber ihr wollt ja nicht. Mehr hat Jesus den Pharisäern zu diesem Thema nicht zu sagen, jedenfalls in diesem Augenblick. Doch seinen Jüngern gibt er zusätzliche Erläuterungen dazu. Weiter ab Vers 22. Er sprach aber zu den Jüngern, es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet, zu sehen einen der Tage des Menschensohns, und werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, siehe da oder siehe hier. Geht nicht hin und lauft ihnen nicht nach. Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum andern, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Das Reich Gottes, mit dem ersten Kommen Jesu auf diese Welt, ist es bereits angebrochen. Aber es wartet noch auf seine große Vollendung. Und die wird, soweit ich es aufgrund der Aussagen im Neuen Testament beurteilen kann, bei seinem zweiten Kommen, seiner Wiederkunft geschehen, und zwar in zwei Phasen. Die erste Phase wird meistens als Entrückung der Gemeinde bezeichnet. Damit ist gemeint, dass Jesus die Menschen, die zu ihm gehören, in den Himmel mitnehmen wird. Besonders plastisch wird dies im 1. Thessalonicher Brief Kapitel 4 beschrieben. Dort heißt es, der Herr wird herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen, und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Doch in dem zuvor gelesenen Bibeltext aus Lukas 17 spricht Jesus offenbar über die zweite Phase seiner Wiederkunft. Nach der Entrückung der Gemeinde wird er auf die Erde zurückkehren und seine Herrschaft aufrichten. Jesus warnt davor, darüber zu spekulieren, wann das sein wird. Ein Datum dafür ausrechnen zu wollen, ist auf jeden Fall zum Scheitern verurteilt. Aber wenn es soweit ist, wenn Jesus wiederkommt, wird es sein, als ob ein Blitz aufleuchtet, Vers 24, der von jedermann gesehen wird. Ich lese nun weiter ab Vers 26. Jesus spricht zu seinen Jüngern, und wie es geschah zu den Zeiten Noahs, so wird's auch geschehen in den Tagen des Menschensohns. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Ebenso, wie es geschah zu den Zeiten Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tage aber, als Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Auf diese Weise wird's auch gehen an dem Tage, wenn der Menschensohn wird offenbar werden. Was ist falsch daran, zu essen, zu trinken, Handel zu treiben und Pflanzen anzubauen, wie zu Noahs bzw. zu Lots Zeiten? Nun, im Prinzip gar nichts. Aber die Menschen zur Zeit Noahs glaubten nicht, dass eine Sintflut bevorstand. Und die Bürger von Sodom dachten nicht daran, ihr sündiges Verhalten zu ändern, bis Gott die Stadt zerstörte. So ähnlich verhalten sich auch diejenigen Menschen, die heute arglos in den Tag hineinleben und nur darauf aus sind, ihr Leben zu genießen. Sie rechnen nicht damit, dass es einen Gott gibt, dem sie Gehorsam schuldig sind und der sie eines Tages zur Rechenschaft ziehen wird. Die Verse 31 bis 37 handeln davon, wie die Menschen, die nicht durch die Entrückung der christlichen Gemeinde hinweggenommen wurden, auf die Wiederkunft Jesu reagieren. Manche scheinen panisch zu werden, ohne dadurch jedoch etwas an ihrer Situation ändern zu können. Jesus spricht zu seinen Jüngern: Wer an jenem Tage auf dem Dach ist und seine Sachen im Haus hat, der steige nicht hinunter, um sie zu holen. Und ebenso wer auf dem Feld ist, der wende sich nicht um nach dem, was hinter ihm ist. Denkt an Lots Frau. Wer sein Leben zu erhalten sucht, der wird es verlieren. Und wer es verlieren wird, der wird es gewinnen. Ich sage euch, in jener Nacht werden zwei auf einem Bett liegen. Der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben werden. Zwei Frauen werden miteinander Korn mahlen. Die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben werden. Und sie, gemeint sind die Jünger, fingen an und fragten ihn: Herr, wo? Er aber sprach zu ihnen: Wo das Aas ist, da sammeln sich auch die Geier. Soweit die Verse 31 bis 37. Angenommen oder preisgegeben werden, das ist die Alternative. Die Gottlosen werden im Gericht hinweggenommen, während diejenigen, die auf der Erde zurückbleiben, in das sogenannte tausendjährige Reich gelangen werden. In ein Reich des Friedens, das von Jesus Christus regiert wird. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel steht das 18. Kapitel des Lukas-Evangeliums im Mittelpunkt. Darin geht es unter anderem um eine hartnäckige Witwe und um einen reichen jungen Mann, der Jesus nachfolgen möchte, jedoch ohne seinen Reichtum aufzugeben. Wäre schön, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin, Gottes Segen mit Ihnen.